Ja, danke Thomas. Thomas hat nicht erwähnt, ich komme aus Hamburg, lebe zwar jetzt in Wien, bin aufgewachsen somit an der Elbe, wo auch der Airbus gebaut wird. Ich bin aufgewachsen als kleiner Junge und jeden Tag ist der Gubi über unser Haus geflogen. Der Gubi ist ein Flugzeug, mit dem für den Airbus die Teile transportiert werden, Flugzeugteile, bevor sie dann in Hamburg zusammengebaut werden. Nun, warum sage ich euch das? Ich denke, der Vortrag heute Morgen von Dr. Kaiser, das war ein Gubi. Ja, das war, ein Riesenbrocken. Ich freue mich schon auf morgen, den Michael Kotsch. Das würde ich denken, das ist eher eine Concorde, wenn man ihm reden hört. Ich hoffe, wir können ihm alle morgen folgen und freue mich schon wahnsinnig auf seinen Vortrag. Und ich glaube, heute Abend, ich freue mich sehr über die Einladung. Haben wir es eher mit einer Cessna zu tun. Und so lasst uns jetzt auf die Startbahn fahren und dieses spannende Thema, Grundlage oder Sprungbrett, welchen Platz die Bibel im Gemeindebau haben soll, lasst uns diesen Text betrachten und wir wollen zuvor noch einmal gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein kostbares Wort. Wir danken dir, dass du durch dein Wort Leben schaffst. Und Herr, du schaffst Leben in deiner Gemeinde, dass Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen, weil sie dein Wort hören und du ihnen durch deinen Geist und dein Wort die Ohren und Augen und das Herz öffnest, dass Menschen zum Leben kommen, weil sie mehr und mehr Jesus Christus ähnlich werden durch das gepredigte Wort. Und so, Herr, lass uns heute Abend diese gewaltige Rolle, die das Wort Gottes in unseren Gemeinden und im Gemeindebau spielt, klar und deutlich sehen. Herr, sprich durch dein Wort zu uns und Herr, segne die Verkündigung deines Wortes an diesem Abend. Darum bitten wir in Jesu kostbaren Namen. Amen. Im Prospekt wurde dann das Thema für heute Abend weiter beschrieben mit der Frage, spielen im Gemeindebau nicht die Konzepte aus Marketingstrategien eine größere Rolle als Gott, der zu uns redet? Interessante Frage, die wir heute Abend hier versuchen zu beantworten. Ich denke, um wirklich zu verstehen, was ist die Rolle von Gottes Wort im Gemeindebau und sind nicht Marketingstrategien viel wichtiger? Wenn wir uns mit diesen Fragen beschäftigen, müssen wir uns vielleicht noch viel grundsätzlichere Fragen stellen. Zuerst einmal die Frage, was ist denn das Wesen der Gemeinde? Denn wie ich das über das Wesen der Gemeinde denke, ist entscheidend dafür, welche Rolle dann auch das Wort Gottes hat. Für so manchen, gerade in letzter Zeit, wird die Gemeinde Jesu Christi mehr und mehr zu einer sozialen Institution, einem sozialen Interessenverband. Die Mission der Gemeinde, hören wir jetzt vielerorts, ist es, für soziale Gerechtigkeit sich einzusetzen, für das Wohl der Stadt zu sorgen. Und so denken manche vielleicht, das ist das Wesen der Gemeinde. Andere denken über die Gemeinde als einen religiösen Verein. Wir hören die Liturgie, wir hören eine Predigt, wir singen unsere Lieder, so wie wir es schon immer gemacht haben. Und es ist irgendwo eine Tradition, die aufrechterhalten wird. Und ja, es ist schön. Es ist schön, am Sonntag zusammenzukommen und Gemeinde zu spielen und doch auch sehr gefährlich. Für manche anderen ist es vielleicht die kulturelle Volkskirche. Es ist der Gedanke, ich bin hier reingeboren und identifiziere mich einfach kulturell mit dieser Kirche, mit dieser Gemeinde. Und doch haben wir vielleicht noch eine vierte Option, wenn man so in die Länder hineinhört. Und das ist, ja, die Gemeinde, das Wesen der Gemeinde ist, dass es ein Produkt ist, was vermarktet werden kann. Es ist eine Marke und es ist unsere Aufgabe, dieses Produkt an Mann zu bringen. Ich rede hier von der Gemeindewachstumsbewegung und ich kann vielleicht einfach, um da das einfach mal zu beschreiben, habe ich heute Abend mal einige Zitate von David Wells in seinem sehr guten Buch God in the Wasteland, Gott in der Wüste oder in der Steppe. Daraus einiges mal will ich kurz zitieren, um diese Gemeindewachstumsbewegung kurz aufzuzeigen. Es gibt Gründe zu sagen, dass die Gemeindewachstumsbewegung sich zügig in eine religiöse Therapiegruppe für Pastoren verwandelt hat, die unter einer bestimmten Abhängigkeit leiden. Die Abhängigkeit dieser Pastoren, von der sie Befreiung suchen und von der viele evangelikale Pastoren jetzt Heilung suchen, ist die Kleinheit oder das Kleinsein ihrer Gemeinden. Dass Gemeinden klein sind, wird von den Vertretern der Gemeindewachstumsbewegung als ein Gemütszustand dargestellt, einen Zustand, der daraus resultiert, dass man unfähig ist, über das Herkömmliche hinauszudenken. Die Unfähigkeit, den modernen Menschen zu begegnen, die Unfähigkeit, die Abläufe, Musik, Planung, Erwartung, Gottesdienste dem neuesten Stand der Dinge anzupassen. Kleinsein wird auf Engstirnigkeit, unzulängliches und uneingeengtes Denken zurückgeführt. Das ist das, was diese Bewegung antreibt. Und David Wells greift dann ein, eine sehr bekannte Person, die mit der Gemeindewachstumsbewegung in Verbindung zu bringen ist in Amerika, auf, nämlich George Barna. Er sagt, George Barna glaubt, dass Methoden allein, Marketingmethoden, die Antwort auf das augenscheinliche Problem einer wachstumsgehemmten Gemeinde ist. Wenn eine Firma sich damit konfrontiert sieht, dass ihr Produkt nicht mehr gekauft wird, dann überdenkt sie ihr Produkt und sucht nach Wegen, es neu zu verpacken, um neues Interesse am Markt zu schüren. Barna ist der Meinung, dass die Gemeinde von heute dasselbe unternehmen muss. Und dann sagt er weiter, Barnas Lösung zu dem Problem des Kleinseins ist, dass die herkömmliche traditionelle Gemeinde in eine user-friendly, also eine benutzerfreundliche Gemeinde verwandelt werden muss. Also eine Einrichtung, die sich bereitwillig anpasst, um die gefühlten Bedürfnisse ihres Klientel zu erfüllen. Der Schlüssel zum Erfolg ist in diesem Vorhaben, den Übergang vom Leben in der Welt zum Leben in der Gemeinde so unsichtbar zu machen wie nur möglich. Alles wird dafür getan, die Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die herkömmlich im Weg von Ungläubigen gestanden haben, in die Gemeinde zu kommen. Das ist es, was vielerorts den Gemeindebau antreibt. Marketingstrategien. Das muss doch irgendwie in der Lage sein, dass wir die Menschen davon überzeugen, dass sie in der Gemeinde das finden, was sie suchen. Ich denke, ihr hört schon so einige Echos von unserem Vortrag von heute Morgen, in dem, was hier angesprochen wird. Und so ist es, was auch immer wir als das Wesen der Gemeinde sehen, ist dann auch ausschlaggebend dafür, wie wir die Rolle des Wortes Gottes und der Predigt im Gemeindebau sehen. Ich sage das jetzt vielleicht ein wenig überspitzt, aber versuch's einfach auf den Punkt zu bringen. Wenn die Gemeinde ein sozialer Interessenverband ist, dann wird die Predigt dazu dienen, dass wir Leute animieren, sich in der Gesellschaft zu engagieren, sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Wenn die Gemeinde ein religiöser Verein oder eine kulturelle Volkskirche ist, dann wird die Predigt zu einem kulturellen Gut. Sie muss politisch korrekt sein, sie muss ästhetisch wohlklingend sein, sie muss den Zuhörer emotional, intellektuell und geistlich stimulieren. Was ich hier beschreibe, ist das, was auch Timotheus beschreibt, wenn er sagt, sie werden sich Prediger suchen, die das predigen, wonach ihnen die Ohren kitzeln. Wenn die Gemeinde ein vermarktbares Produkt ist, eine Marke ist, die wir versuchen, an Mann zu bringen, dann wird die Predigt dazu dienen, den Menschen zu kommunizieren, dass ihre Bedürfnisse in Jesus Christus gestellt werden, dass das, was ihre Träume sind, sich in Jesus Christus erfüllt. Statt dass die Predigt von der Wahrheit Gottes ausgeht, wird die Predigt geprägt und geleitet sein von den Bedürfnissen des Menschen. Und so ist es heute Abend einmal interessant, diese vier Vorstellungen über das Wesen der Gemeinde anhand von Gottes Wort in Frage zu stellen und zu überdenken. Denn ich denke, der Text im 1. Petrus Kapitel 2 gibt uns klaren Aufschluss dazu, was eigentlich das Wesen der Gemeinde Jesu Christi ist. Aber bevor wir den Text lesen, 1. Petrus 2, Vielleicht noch weitere Fragen. Nachdem wir entschieden haben, was ist das Wesen der Gemeinde, stellt sich die Frage, was ist das Wirken der Gemeinde, zu der sie in dieser Welt berufen ist? Hat nur eine große Gemeinde wirklich die Möglichkeit, überhaupt Gottes Auftrag für die Gemeinde zu erfüllen? Was ist das Ziel beim Projekt Gemeinde? Wie sieht erfolgreicher Gemeindebau aus? Was sagt die Bibel dazu? Was sagt die Bibel dazu, was denn eigentlich überhaupt Wachstum in der Gemeinde ist? Auch hier gibt es unterschiedliche Vorstellungen, wie wir gleich sehen werden. Aber ich will im Laufe dieses Vortrags, dieser Predigt heute Abend noch auf einen dritten Aspekt zu sprechen kommen, den wir vielleicht bei der Themenstellung gar nicht so erwartet hatten. Und das ist, was ist die Rolle der Gemeindeleitung in dem Bau der Gemeinde? Ich denke, auch hier leiden älteste Pastoren oft unter dem Druck dessen, womit sie täglich konfrontiert sind. Sie versuchen, das, was sie in der Gemeinde tun, zu messen mit dem, was sie in ihrem Berufsleben, in der Wirtschaft erleben. Gerade vielleicht für einen Pastoren ist er schon fast umgeben von Menschen, die ständig Erfolg haben, und in gewisser Weise reiht sich ein Produktivitätsneid ein. Ja? Wir überlegen uns, hier ist ein Gärtner, hier ist jemand, der Straßenbahn baut, hier ist jemand, der Häuser repariert. Und der kann am Ende der Woche sagen, ich habe so und so viel diese Woche bewerkstelligt. Und so denken wir, ja, auch als Ältester, auch als Pastor vielleicht, ich muss doch irgendwo, es muss doch irgendwie messbar sein, ob ich gute Arbeit leiste. Wir sind versucht, dann die Methoden der Welt, der Moderne, einzusetzen, aber dabei vergessen wir, was das Wesen der Gemeinde ist. Überlegt einmal, was sind vielleicht unsere Bedenken, wenn wir daran denken, dass die treue Auslegung von Gottes Wort vorderste Rolle in dem Bau unserer Gemeinden spielen sollte. Ich denke, Tatsache ist, wenn wir Gemeinden schnell wachsen sehen wollen, so wie wir uns das vorstellen, wie Wachstum auszusehen hat, dann wäre das Letzte, was wir versuchen sollten, das durch die Predigt zu erreichen. Denn eins steht fest. Der Wachstum, der durch das Predigen kommt, ist vielleicht der Wachstum, auf den es wirklich ankommt, aber es ist ein langwieriger Wachstumsprozess, wo wir nicht sofort Früchte sehen. Und ich denke mal, das ist die Herausforderung, dass wir auch hier lernen, biblisch über Wachstum zu denken. Aber ein anderes Hindernis ist vielleicht auch, dass wir es einfach noch nie gesehen haben. Wir haben noch nie wirklich erlebt, dass durch treues Predigen von Gottes Wort die Gemeinde wächst. Und hier denke ich, ist es gut, einmal für uns auch über den Tellerrand hinaus zu schauen und nicht zu sagen, nur weil wir es noch nicht erlebt haben, dass es nicht funktioniert. Und so müssen wir immer wieder neu von Gottes Wort auch diese Fragen beantworten lassen, immer wieder neu von Gottes Wort überdenken, was das Wesen der Gemeinde ist und wie Wachstum aussieht. Und so lasst uns einmal jetzt dem Text im 1. Petrus 2 zuwenden. Und was Petrus hier beschreibt, ist, dass die Gemeinde ein geistliches, Gott verherrlichendes Gebäude ist. Ein Gebäude von Menschen, die durch das Wort Gottes zum lebendigen Leben wiedergeboren worden sind. Ein Gebäude, was dadurch wächst, dass Gottes Wort gepredigt wird und die einzelnen Bausteine mehr und mehr wachsen in ihrer Beziehung zu Jesus Christus und dadurch auch dieses Gebäude, dieser Organismus wächst. All das beschreibt Petrus in dem Text, den wir jetzt aufgeschlagen haben. So lesen wir hier in 1. Petrus 2 und ich fange an in Vers 1. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Jesus Christus als Eckstein des Hauses Gottes. Die Berufung der Gemeinde als heiliges Priestertum, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, soll nicht zuschanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Amen. Das ist das Wort des Herrn. Wie wird die Gemeinde hier in diesem Text beschrieben? Zuerst einmal, wenn wir uns Vers 5 anschauen, wird sie beschrieben als ein durch Christus belebter Tempel. Es heißt hier, so lasset, oder wir werden auch gleich sehen, eigentlich auch besser übersetzt, so werdet auch ihr nun als lebendige Steine aufgebaut. Als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit, auf diesen Text einzugehen. Petrus zitiert hier Texte aus dem Alten Testament, die aufweisen, dass Jesus Christus eines Tages der Eckstein eines ganz neuen Gebäudes sein wird, aber gleichzeitig auch ein Fels, ein Brocken, über den die Menschen stolpern können. Niemand kommt an Jesus Christus vorbei. Und es ist die ewige Verdammnis für diejenigen, die sich nicht vor diesem Eckstein beugen. Sie werden zu Schanden kommen, sagt der Text. Aber diejenigen, die in Jesus Christus neues Leben finden, die werden hier beschrieben als kleine lebendige Steine. Es ist Jesus Christus, der dieser Fels ist, und es sind seine Nachfolger, die jetzt als kleine Bausteine, lebendige Bausteine auf ihm aufgebaut werden. Das ist das Wesen der Gemeinde, wie es hier beschrieben wird. Die Gemeinde wird beschrieben als eine Art Tempel, ein geistliches Haus, ein Ort, an dem die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes für alle sichtbar und erlebbar gemacht wird. Was für ein wunderbares Bild. Überlegen wir doch, hier haben wir im Alten Testament den Tempel, zuerst die Stiftshütte und dann den Tempel, an dem Gott verheißen hat, dass er wohnt. Es ist ein Tempel gebaut mit toten Steinen. Es ist der Ort, an dem Gott seine Herrlichkeit offenbart hat. Und da gehen wir viele tausende Jahre oder hunderte Jahre weiter und wir kommen zu Jesus Christus. Und jetzt ist Jesus Christus der Tempel. Es ist, dass die Herrlichkeit Gottes offenbar wird in diesem Gott, Mensch, der hier auf Erden 33 Jahre, besonders dann die letzten 3 Jahre seines Lebens gewandelt ist. Und überall, wo Jesus ging, dort wurde die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Da wurde die Gegenwart Gottes spürbar. Und doch Jesus ist gestorben, er ist auferstanden, er ist gen Himmel gefahren. Und dann hat er seinen Heiligen Geist verheißen. Und hier finden wir jetzt eine weitere Entwicklung. Es ist jetzt die Gemeinde. Es sind jetzt die Menschen, die in Jesus Christus zur Gemeinde gekommen sind, die von dem Heiligen Geist erfüllt jetzt Gottes Wesen, Gottes Heiligkeit, Gottes Gegenwart hier auf Erden sichtbar machen. Das ist die Gemeinde. Gibt es etwas Größeres? Wir sehen, dass hier, wie die Gemeinde hier beschrieben wird, wir haben es mit einem Tempel zu tun, nicht länger einem Tempel von Gebäude von toten Steinen, sondern einem Tempel, der sich zusammensetzt aus einzelnen Gläubigen und zum Leben wiedergeborenen Menschen, in denen jetzt Gottes Herrlichkeit und Heiligkeit sichtbar wird. Was für eine andere Beschreibung als die Beschreibungen, mit denen wir heute Abend begonnen haben. Das ist das Wunder Gemeinde. Und es ist durch die Verbindung zu Jesus Christus, dass wir Teil dieses lebendigen Organismus werden. Das ist der erste Hinweis, den wir in unserem Text finden über das Wesen der Gemeinde. Und doch gehen wir einmal zum Ende dieses Textes und schauen uns nochmal Vers 9 an. Und wir sehen hier, nicht nur sind wir ein durch Christus belebter Tempel, sondern auch ein durch Gnade berufenes Volk. Ihr seid aber ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Hier wird die Gemeinde beschrieben als ein durch Gnade berufenes Volk. Und ich denke, wir, diejenigen, die von uns das Alte Testament kennen, sehen hier gleich schon, dass wir hier eine Anspielung auf ein Zitat aus dem Alten Testament haben. Im 2. Mose Kapitel 19 wird dieses auserwählte Geschlecht, königliche Priestertum, heiliges Volk, Volk des Eigentums eigentlich über Israel gesagt, dass sie dieses Volk sein sollen. Und ich will heute Abend nicht sagen, dass die Gemeinde Jesu Christi das Volk Israel ersetzt. Wir sind in dieses Volk der Verheißung eingepropft, wie der Römerbrief es sehr deutlich sagt. Aber auch wir, Heidenchristen, erfüllen jetzt diese Aufgabe als Teil der Gemeinde. Dass wir ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums sind. Und das alles, wir, die wir einst fern waren, die wir, um es in biblischen Worten zu sagen, ein Nichtvolk waren, unbedeutend, keine Chance hatten. Wir sind einzig allein aus Gnade das, was wir sind. Das ist das, was uns auszeichnet, dass wir aus Gnade jetzt Teil dieser Gemeinde geworden sind. Und hier kommen wir auch dann sofort zu dem zweiten Punkt, nämlich nachdem wir jetzt gesehen haben, was das Wesen der Gemeinde ist, beantwortet der Text auch, was das Wirken der Gemeinde ist. Hier ist die Rede von einem Gott wohlgefälligen Aroma. In Kapitel 2, Vers 5 haben wir gelesen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Das ist letztendlich unsere Berufung, das ist unsere Mission, dass wir Ehre zu Gott bringen. Dass wir ein Gott wohlgefälliges Aroma sind, als der geistliche Tempel und als dieses durch Gnade allein berufene Volk. Mark Dever in einem Buch, was ich heute Abend ein paar Mal zitieren werde, 9 Merkmale einer gesunden Gemeinde, sagt hier, allzu viele Gemeinden bleiben in einem rein äußerlichen und oberflächlichen Christentum und dem daraus folgenden Pragmatismus sowie Belanglosigkeit stecken. Das Ziel vieler evangelikalen Gemeinden hat sich verschoben, nämlich weg von der Verherrlichung Gottes hin zu einem rein zahlenmäßigen Wachstum. Mit der Annahme, dass dieses Ziel, auf welchem Weg auch immer es erreicht wird, Gott verherrlicht. Man sagt, ja, auch wir wollen Gott verherrlichen. Und das erreichen wir, indem wir zu einer Megachurch werden, indem wir wachsen, indem wir vorzeigen können, dass wir viel Zuwachs haben. Aber lass uns einmal ganz ehrlich sein. Ist es wirklich die Herrlichkeit Gottes, die diesen Wachstum antreibt? Die Bibel macht es sehr deutlich. Gottes Herrlichkeit, dass Gott verherrlicht wird, dass die Gemeinde ein wohlgefälliges Aroma ist, erweist sich daraus oder ergibt sich daraus, dass ein Wachstum stattfindet, was sich darin zeigt, dass die einzelnen Gläubigen auf diesem Stein Jesus Christus aufgebaut werden und zu lebendigen Steinen werden. Und wie das geschieht, sehen wir gleich. In Vers 9 sehen wir dann ganz ähnlich, dass es nicht nur ein wohlgefälliges Aroma sein soll, sondern dass das Wirken der Gemeinde auch sich darin zeigt, dass sie ein Gott verherrlichende Verkündigung sind. Hier heißt es, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Die Gemeinde selbst ist eine Verkündigung, eine Predigt. Aber überlegen wir uns doch einmal dieses Bild dieser Bausteine in diesem lebendigen Organismus. Wie geschieht diese Gottverherrlichung? Nun, ich denke, wir stellen uns ein Gebäude vor, das Bild, was Petrus hier benutzt, und wir sehen sofort, ein Stein dient nie sich selbst. Ein Stein ist immer Teil etwas Größeren. Ein einzelner Stein stellt noch kein Haus dar. Die einzelnen Steine in einer Gebäudewand sind aufeinander angewiesen. Der eine braucht den anderen. Ein Stein trägt zu etwas Größerem bei, bei dem es sich gar nicht mehr um die einzelnen Steine handelt, sondern um das Ganze dreht. Und die Pracht und Herrlichkeit eines Gebäudes in dem Ganzen liegt. Auch wenn jeder einzelne und individuelle Stein zu der Schönheit und Pracht beiträgt und keiner fehlen darf, sonst sieht es schier aus. Das war mein Versuch, was Österreichisches zu sagen. Aber ich denke, wir haben dieses Bild vor Augen. Und niemand würde mir widersprechen. Was bedeutet das jetzt für uns als Gemeinde? Gott hat uns als Christen nicht berufen, als Solo-Christen zu existieren. Sondern genau darin wird Gott verherrlicht, dass wir als Steine, die wir manchmal so gar nicht richtig zusammenpassen, doch zusammengepasst werden, weil wir auf demselben Fundament gebaut werden. Und das ist Jesus Christus. Dem Programm habt ihr vielleicht entnommen. Meine Frau und ich haben zwei Kinder, 14 Monate alte Zwillinge. Und ich sage euch, da lernt man so vieles über sich selbst. Als die Kinder gekommen sind, hat ein Freund von mir gesagt, Kai, heirate und du wirst sehen, was für ein Sünder du bist. Und dann fang an, Kinder zu haben und dann siehst du, was für ein echter, wirklicher Sünder du bist. Liebe Geschwister, jeder von uns kann ein Star-Christ sein. Jeder von uns kann das christliche Leben hundertprozentig managen. Aber in dem Moment, wo andere Christen unser Leben kommen, da wird es schon schwierig. Und das ist genau das, was Gott will. Gott will sich verherrlichen darin, dass wir Teil desselben Gebäudes werden, dass wir zusammengepasst werden. Unser Predigttext fängt an: So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleugnung. Und wir fragen uns, was hat das bitte schön mit diesem wunderbaren Bild des geistlichen Tempels zu tun? Sehr viel. Denn genau das ist es, was dieses wohlgefällige Aroma ist. Genau das ist diese gottverherrlichende Verkündigung. Nämlich, dass aus egoistischen, streitsüchtigen, stolzen, betrügerischen, heuchlerischen, unaufrichtigen, neidischen, eifersüchtigen Menschen, die nicht miteinander können, jetzt Menschen werden, die einander in Liebe, in Eintracht, in Demut, in Sanftmut, in Geduld, in Freude und Reinheit zusammenleben und Gemeinde ausleben. Das ist das Wesen der Gemeinde. Und ich denke, hier wird auch ersichtlich, was dann Wachstum ist. Wenn das Wesen der Gemeinde ist, dass wir als einzelne Bausteine in diesen lebendigen Organismus hineingepasst werden, auf dem Fundament Jesus Christus aufgebaut werden, dann ist das der entscheidende Wachstum in der Gemeinde, der geistliche Wachstum darin, dass Jesus Christus mehr und mehr Platz in unserem Leben einnimmt. Dass mehr und mehr aus uns, die wir von Sünde und von Fleisch geprägt sind, geisterfüllte Menschen werden. Und dann miteinander dieses geistliche Leben ausleben. Somit beantwortet 1. Petrus für uns eindeutig die Frage nach dem Wesen und dem Wachstum und dem Wirken der Gemeinde. Aber wir sehen hier auch dabei jetzt die Rolle des Wortes Gottes. Was ist die Rolle des Wortes Gottes in der Gemeinde? Schauen wir uns noch einmal Vers 2 an. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen. Petrus fordert in unserem Predigtext die Gläubigen auf, begierig nach Gottes Wort zu sein und benutzt dabei das Bild eines Babys. Noch davon kann ich euch ein Lied singen. Ich sage euch, wenn meine beiden Zwillinge, als sie vielleicht eher so 8, 9 Monate alt waren, als die Hunger hatten, das war ziemlich offensichtlich, ja. Und das war ein Gekreische, bis diese Flasche endlich gekommen ist. Sie waren begierig nach der Milch. Sie haben gesagt, egal was, ich brauche diese Flasche jetzt. Und das ist das Bild, was Petrus gebraucht. Er sagt, das ist die Sehnsucht, die wir nach Gottes Wort haben. Gib mir das Wort. Gib mir das Wort von Christus. Gib mir das Wort von seiner Gnade. Es ist dieses Wort, was mich verändert, was mich erneuert. Es ist dieses Wort, durch das ich jetzt, ist die Wahrheit, durch die ich jetzt Anweisung finde, wie ich als Teil der Gemeinde zur Herrlichkeit Gottes dienen kann. Schauen wir uns einmal an, unseren Predigttext, was jetzt ganz genau die Verbindung zwischen dieser Sehnsucht nach Gottes Wort ist, was die Verbindung zwischen der Sehnsucht nach Gottes Wort und dem lebendige Steine sein. Wir hören Gottes Wort in Vers 3, wird beschrieben und es ist das Evangelium, was wir hier vernehmen. Das heißt hier, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Dass ihr schmeckt, dass der Herr freundlich, gütig und gnädig ist. Ein Zitat aus Psalm 34, Vers 9 hier. Wir kommen zu Gott und es ist genau das, was Bruder Kaiser auch heute Morgen beschrieben hat. Wir kommen zu dieser Realität. Wir stellen uns der Wahrheit. In Jesus Christus hat Gott uns unendlich geliebt und uns ist die Schuld, in der wir vor Gott stehen, vergeben. Wir schmecken die Freundlichkeit Gottes. Dieser Gott hat mich zu seinem Kind gemacht. Eins und allein aus Gnade. Das habe ich nicht verdient. Und es ist diese Gnade, es ist diese Freundlichkeit, diese Güte Gottes, dass wenn ich die schmecke, die mich jetzt dazu treibt, dass ich mich Jesus Christus nähere. Hier sehen wir nämlich dann als nächstes in Vers 4, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. Es ist dieses Wort, was mich immer wieder neu einlädt, zu Gott zu kommen. Immer wieder mich anregt, mich abzuwenden, um es in den Worten von heute Morgen zu sagen, abzuwenden von meinen Trieben, von meinem Leben im Fleisch und zu sagen, okay, ich wende mich der Wahrheit zu und ich werde in dieser Wahrheit das wirklich erfüllende Leben finden. Ich nähere mich Jesus Christus und ich komme zu ihm durch die Predigt des Wortes, durch das, was ich vernehme. Und dann heißt es weiter, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen. So übersetzt Schlachter 2000, es ist aber, es gibt so einige Übersetzungen, die hier sagen, als diejenigen, die sich ihm jetzt als lebendige Steine genaht haben, werdet auch ihr zu den lebendigen Steinen aufgebaut. Es ist wir, die wir durch Gottes Wort, durch diese Einladung des Wortes Gottes, durch diese Anweisung des Wortes Gottes uns Jesus Christus nahen, dass wir genau dadurch jetzt zu diesen lebendigen Steinen aufgebaut werden. Gottes Wort führt uns als Gemeinde zu Jesus und Jesus richtet unser Leben aus. Das ist Gemeinde. Und wie anders ist das als das, was wir hier in den anfänglichen Modellen der Gemeinde gesehen haben. Die Predigt ist nicht dazu da, die Menschen zu unterhalten. Sie ist nicht dazu da, dass die Bedürfnisse der Zuhörer gestillt werden. Die Predigt dient nicht dazu, dem Zuhörer in seiner Selbstentwicklung weiterzuhelfen. Nein, die Predigt soll mich zu Jesus Christus und dem Leben, was ich in Jesus Christus habe, hinführen. Soll mich hinführen zu Jesus als dem lebendigen Stein, dem Fundament, der Lebensquelle meines Lebens, meinem Nordstern, meinem Lebensweg, ja, der Wahrheit, auf die ich mein Leben ausrichte. Und dadurch, dass ich jetzt durch dieses Wort Gottes verändert werde, mehr und mehr hineinwachse in diesen lebendigen Organismus, den Gott Gemeinde nennt, der ihm die Ehre bringt. Das ist das, was Gottes Wort zu tun vermag. Wir sehen hier noch eine viel gewaltigere Komponente und Stefan Denke hat das heute Nachmittag wunderbar in seinem Seminar schon aufgerollt. Wenn wir einmal zurückgehen zu Kapitel 1, Vers 23, da heißt es, denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Wie sind wir wiedergeboren? Durch das lebendige Wort Gottes. Gottes Wort spendet Leben. Und Stefan hat uns dann zu 1. Mose 1, Vers 3 genommen. Gott sprach und es wurde Licht. Gott spricht und es wird Leben geschaffen. Oder dann bei dem Propheten Hesekiel haben wir diesen Auftrag in Kapitel 37. Geh hin und predige zu diesen Knochen. Und dann sieht er in einer Vision, wie er predigt und was geschieht. Diese Knochen kommen zum Leben. Wir sehen das veranschaulich in dem Buch Nehemia, wo Esra anfängt, Gottes Wort wieder auszulegen und zu predigen. Und es bricht eine Riesenerweckung in Israel aus. Und so setzt sich dieser rote Faden durch die ganze Bibel hinfort. Gott schafft Leben durch sein Wort. Wir werden wiedergeboren und es ist, dass neues Leben in uns geschaffen wird, dass wir durch die Verkündigung des Wortes selbst auch in der Heiligung vorankommen. Das Jubiläum der Reformation naht, und so ist es gut, an dieser Stelle Luther zu zitieren, der gesagt hat, ich habe schlicht Gottes Wort gelehrt, gepredigt, geschrieben. Sonst habe ich nichts getan. Alles hat das Wort getan. Das Wort bringt Leben. Das ist unsere Erwartung. Das ist das, wie wir uns Wachstum und Leben in der Gemeinde vorstellen. Das ist durch Gottes Wort. Draußen haben wir ein kleines Banner, ein Roll-up stehen von Lengem Österreich. Eine Konferenz, die wir anfangen wollen hier in Österreich, um Auslegungspredigt zu ermutigen und zu schulen. Und dort haben wir ein Zitat von George Jones, dem bekannten englischen, britischen Prediger John Stott, der sagt, Gemeinde leben, wachsen und blühen auf unter Gottes Wort. Ohne es verkümmern und sterben sie. Da, wo Gottes Wort treu gelehrt und angewendet wird, wachsen Gemeinden sowohl in Größe als auch in Reife. Wir können die Wichtigkeit von Verkündigung für die Gesundheit und Reife einer Gemeinde kaum genug unterstreichen. Liebe Geschwister, Tatsache ist, wir müssen uns nicht umschauen im 21. Jahrhundert nach einer relevanteren Art zu kommunizieren, als einer relevanteren Alternative zum Predigen, sondern wir müssen bei der Predigt bleiben und sagen, Gott wird Leben schaffen in unserer Mitte durch die Verkündigung seines Wortes. Ist das unsere Überzeugung? Das ist das, was Gott uns lehrt über das Wesen der Gemeinde und das Wesen seines Wortes. Aber kommen wir noch auf eine weitere Komponente in diesem Wachstum zu sprechen. Nämlich, was ist jetzt die Rolle der Ältesten in dem Wachstum der Gemeinde? Und hier wollen wir auch ausgehen vom 1. Petrus. Petrus kommt, nachdem er jetzt die Gemeinde beschrieben hat als diesen lebendigen Tempel, als dieses aus Gnade errettete Volk. nachdem er so deutlich macht, welche Rolle jetzt auch die Verkündigung des Wortes Gottes in dem Wachstum dieses lebendigen Organismus hat, kommt er am Ende seines Buches zu sprechen auf die Ältesten. Er sagt hier in Kapitel 5, Vers 1, die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinnstreben, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Und wir könnten hier an dieser Stelle jetzt vieles sagen über die Rolle der Ältesten, wie sie hier beschrieben wird, aber ich greife vielleicht einmal einige Punkte hinaus. Er sagt, hütet die Herde, weidet die Herde. Wie hütet ein Hirte seine Schafe? Er führt sie zu grünem Gras. Er sorgt dafür, dass sie ordentlich gefüttert werden. Das ist sicherlich eine Aufgabe der Ältesten. Hier ist die Rede von, dass sie nicht nach schändlichem Gewinnstreben nicht herrschen sollen. Und ich frage mich, wenn wir Gemeindebau betreiben und letztendlich jeder einzelne Besucher nur eine Nummer ist, damit wir die Größe einer Gemeinde aufweisen, kommt das nicht einem Herrschen nahe? Kommt das nicht einem nach schändlichem Gewinn strebend? Nein, wir werden hier, die Ältesten, die Leiter der Gemeinde, werden aufgefordert, dass sie die Herde hüten, dass sie sich um sie kümmern, dass sie für ihre Gesundheit und ihren Wachstum auf die Art und Weise für ihren Wachstum sorgen. Aber ich komme auch hier dann auf die abschließenden Worte zu sprechen. Er redet hier von dem unverwelklichen Ehrenkranz, den diese Hirten, den diese Gemeindeleiter, diese Älteste empfangen werden. Wofür? Und hier müssen wir vielleicht einmal uns wegbewegen von 1. Petrus. Was ist dieser Ehrenkranz? Was ist das, wofür Gott sie eines Tages belohnen wird? Nun fangen wir vielleicht mal an mit dieser Frage, indem wir im Titus oder auch im 1. Timotheus 3 einmal die Frage stellen, wie werden hier die Ältesten beschrieben? Und es ist interessant, einmal, es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen den Diakonen und den Ältesten, die geistliche Leitung der Gemeinde übernehmen. Sie sollen fähig sein zu lehren. Petrus fordert hier die Hirten auf und sagt, hütet die Schafe. Genauso wie Jesus auch zu Petrus selbst gesagt hat, weide, füttere meine Schafe. Das ist es, wofür sie eines Tages zur Verantwortung gezogen werden. Habt ihr die Schafe gefüttert? Als in der Apostelgeschichte 6 diese Krise entstand und man einfach sah, die Ältesten, die Gemeindeleiter, kommen einfach nicht weiter mit den Aufgaben, auf die es wirklich ankommt, weil sie die Witwen, die griechischen Witwen, versuchen zu bewirten und es werden Diakone eingesetzt. Wozu? Damit die Ältesten sich ganz dem Wort Gottes und dem Gebet hingeben können. Sehen wir das Muster hier? Was ist eine Priorität für unsere leitenden Brüder in der Gemeinde? Es ist, dass sie die Herde füttern. Dass sie sich ganz dem Wort hingeben, damit das Wort verkündigt wird und damit das Wort auf die Art und Weise verkündigt wird, dass die Geschwister aufgebaut werden in diesem geistlichen Gebäude. Schauen wir noch einmal an, wie Paulus diesen Dienst der Verkündigung beschreibt. In Kolosser Kapitel 1, Vers 27 sagt er, ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was für eine Botschaft! Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dann sagt er in Vers 28, diesen Christus in euch, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich, auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir am Wirken ist. Ich denke, wir sehen hier die Verbindung zu unserem Text von heute Abend. Paulus sagt hier, ich ringe darum, das Wort zu verkündigen, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Parallele zu diesem wunderbaren Bild, dass die Gläubigen auf den Felsen, auf diesen Stein, auf diesen Eckstein Jesus Christus aufgebaut werden und da zur Vollkommenheit gebracht werden. Diese Arbeit hat Paulus sich hingegeben, dafür arbeitet und ringt er. Aber überlegen wir einmal, das ist nicht wie Laufbandarbeit, das ist nicht, dass man eine Predigt hält und am Ende dieser Predigt jetzt messen kann, dieser Bruder, diese Schwester ist um einen guten Dreiviertel Zentimeter gewachsen in der Vollkommenheit in Christus Jesus. Das ist hier dieses, dass sie, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen, es ist nicht etwas, wo man gleich Resultate sieht, sondern es ist etwas, was am Ende der Zeit beim letzten Gericht ersichtlich wird. Hier sind Menschen, die mehr und mehr Jesu Christi Prioritäten und Denken und Ziele angenommen haben und zur Vollkommenheit in Christus Jesus gekommen sind. Aber Paulus macht hier sehr klar, er war davon überzeugt, dieser Wachstum kommt dadurch, dass Gottes Wort treu verkündigt wird. Dieser Wachstum kommt dadurch, dass die Menschen ermahnt und gelehrt werden durch die Predigt in aller Weisheit. Und Paulus war davon so überzeugt, dass er dafür gearbeitet hat und dafür gerungen hat. Paulus war überzeugt davon, dass Gott die Predigt gebraucht, um seine Heiligen vollkommen in Christus zu präsentieren. Er war davon überzeugt, dass Christen wachsen und reifen, dass Christen durch den Heiligen Geist in dem Heiligungsprozess weiterkommen, dadurch, dass Gottes Wort gepredigt wird. Und das war letztendlich für Paulus dann auch seine Messlatte. Wie hat er seine Predigt eingeschätzt? Er hat gesagt, der Erfolg meiner Predigt lässt sich daran messen, ob die Geschwister mehr und mehr wachsen in dieser Vollkommenheit in Christus Jesus. Paulus hat klar die Priorität des Wachstums gesehen. Ich will niemandem zu nahe treten hier, aber ich denke, macht dieser Text uns nicht deutlich, dass unsere Geschwister wachsen, wird nicht durch die Musik kommen. Dass wir Wachstum in der Gemeinde sehen, wird nicht dadurch kommen, dass wir ein gutes Kinderprogramm haben. Dass wir Wachstum in der Gemeinde haben, wird nicht dadurch kommen, dass wir gute Parkplätze und genug Parkplätze haben, dass wir ein sauberes Gebäude und saubere Toiletten haben. Und glaubt mir, es gibt genug Bücher, die sagen, wenn du diese Dinge hast, dann wirst du eine gute, gesunde Gemeinde haben. Nein, dieser Text macht deutlich, die Gemeinde, die wachsen will, dort muss Gottes Wort verkündigt werden, auf eine Art und Weise, dass die Geschwister auf das Fundament Jesu Christi aufgebaut werden, in dieser Gnade in Christus Jesus wachsen und dadurch Gott verherrlichen und dadurch am letzten Tage vollkommen in Christus Jesus präsentiert werden. Und da ist die Frage an uns, in unseren eigenen Gemeinden, als einfache Gemeindegeschwister, was ist unsere Erwartung von unseren Ältesten? Ist es, dass wir letztendlich Praxismenschen und Projektleiter suchen? Oder sagen wir, wir halten Ausschau nach Männern, die sich ganz der Aufgabe hingeben, die theologische Botschaft der Gemeinde Christus sinnvoll in den gegenwärtigen Kontext zu übertragen? Sind wir auf der Suche nach Managern, nach Psychologen, die uns einfach anleiten in dem Projekt Gemeinde? Oder sagen wir, das ist meine Erwartung von den Ältesten meiner Gemeinde, dass sie eine entscheidende Rolle darin spielen, dass durch die gesunde Lehre unsere Gemeinde aufgebaut wird. Ich zitiere an dieser Stelle Amora, der Präsident einer Southern Baptist Seminary in Amerika, der dieses Buch, das erste Kapitel in diesem Buch, Feed My Sheep, Füttere meine Schafe, A Passionate Plea for Preaching, eine leidenschaftliche Aufforderung zur Predigt. Und er sagt hier zu Kolosser 1, Vers 27, Paulus' Absicht war nicht, sich ein wenig nebenbei mit Predigen zu beschäftigen. Auch war es nicht bloß seine Absicht, das Predigen nach all seinen anderen pastoralen Aufgaben beizufügen. Nein, er sagt, all dies ist letztendlich erfüllt und nur dann erfüllt, wenn ich meine Aufgabe voll ausführe, das Wort Gottes auszurichten. Es wird viele Kriterien für das Gericht geben, aber am Ende wird das entscheidendste Kriterium für den Diener Gottes sein. Hast du das Wort gepredigt? Hast du vollständig den Dienst am Wort ausgeführt? War zur Zeit und zur Unzeit die Priorität in deinem Dienst das Predigen des Wortes? In Kolosser 1, Vers 25 sagt Paulus, deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Er hat gesehen, das ist für mich als geistlicher Leiter letztendlich Gottes Auftrag. Und darin wird sie erfüllen, zeigen, ob ich meinen Auftrag erfüllt habe. Habe ich das Wort Gottes voll ausgerichtet? Und das ist es, was wir brauchen. Ich will nicht sagen, dass nur die Ältesten und die Pastoren die Dienste des Predigens übernehmen. Und doch machen diese Texte sehr deutlich, wir brauchen geistliche Leiter in unserer Mitte, die sich ganz dieser Aufgabe verschreiben. Die sagen, ich will alles dran legen, geschult zu werden, um Gottes Wort noch besser auszulegen, der Bibel treu, dem Text entsprechend und angewandt auf das Leben, relevant dafür, wo die Geschwister leben. Und danach müssen wir Ausschau suchen. Wir können viele Brüder haben, vielleicht auch Schwestern, die Gottes Wort gut auslegen. Aber was wir brauchen, sind Brüder, die Gottes Wort in unser Leben hineinsprechen, genau da, wo wir leben. Und das wird nicht geschehen, wenn wir nicht Brüder haben, die sich ganz dieser Aufgabe hingeben, die sich darin schulen und lernen, was das Verkündigen von Gottes Wort bedeutet. Auf das die Geschwister in den Gemeinden zur vollen Mannesreife in Christus Jesus kommen. Dies geschieht nicht von heute auf morgen. Es ist ein langer Prozess. Aber es ist der Weg, den uns Gottes Wort klar aufzeigt. Es ist eine große Investition zu sagen, ich werde alles dran legen, dass die Brüder für diesen Predigtdienst auch vorbereitet und geschult sind. Es ist jetzt 500 Jahre her, dass wir die Reformation gesehen haben. Leider hat sie Österreich bei weitem nicht so berührt wie in anderen Ländern. Aber Luther hat gesagt, ich habe schlicht Gottes Wort gelehrt, gepredigt, geschrieben, sonst habe ich nichts getan. Alles hat das Wort getan. Wie wäre das, wenn wir 500 Jahre später das wieder ganz neu entdecken, dass Gott seine Gemeinde nicht nur in Österreich, sondern auch in der Schweiz und in Ungarn und in Deutschland ganz neu wiederbelebt, dadurch, dass wir eine Leidenschaft für die Verkündigung seines Wortes haben. Dazu brauchen wir junge Männer, die sagen, ich werde in den vollzeitigen Dienst oder in den teilzeitigen Dienst gehen, aber ich will mich der Verkündigung des Wortes hingeben und mich darauf vorbereiten und schulen lassen. Dazu brauchen wir Geschwister in Gemeinden, die sagen, das ist unsere Erwartung, die wir haben. Wir erwarten, dass unsere Gemeinde durch die Verkündigung des Wortes wächst. Wir brauchen Älteste, die die Überzeugung haben, dass der Wachstum, der wirklich entscheidend ist, der qualitative und nicht der quantitative Wachstum ist. Dass letztendlich der Wunsch, warum wir uns Neubekehrte in unserer Gemeinde wünschen, dass unsere Gemeinde größer wird, der Wunsch ist, dass noch mehr Menschen auf diesen Eckstein Jesus Christus wachsen und dadurch Gott verherrlichen. ja, dass sie verändert werden durch Jesus Christus in dieser Gemeinschaft der Heiligen. Erst das ist der Wachstum, auf den es wirklich ankommt. Wenn nur Zahlen dazukommen, ist es laut dem Text, den wir heute Abend gesehen haben, noch nicht der Wachstum, auf den es ankommt. Aber stellen wir uns auch hier am Ende dieses Vortrags, dieser Predigt, die Frage, von dem, was wir jetzt gehört haben, was ist das entscheidende Zeugnis, das wir uns über unsere eigene Gemeinde wünschen? Ist, dass wir sagen, ja, das sind so viele liebe Menschen, die haben so super tolle Musik, die sind so sozial engagiert. Und sollte das nicht unsere Gemeinde ausmachen? Hier wird Sonntag für Sonntag Gottes Wort treu verkündigt. Und deshalb wachsen wir zusammen als ein Leib, der Gott verherrlicht. Ist die treue Verkündigung von Gottes Wort, die zur Reife der Gemeindeglieder führt, die Priorität unserer leitenden Brüder? Das sind alles entscheidende Fragen, die zusammenhängen mit dieser Frage, von der wir ausgegangen sind, Grundlage oder Sprungbrett, welchen Platz die Bibel im Gemeindebau haben soll. Möge der Herr diese Worte segnen und uns zeigen, was das für unsere eigenen Gemeindesituationen und Kontexte bedeutet. Amen.